Georg Klein, lassen Sie uns über Glück sprechen, über Ihr Glücksspiel, bloß keine Angst. Ein Hörspiel Glücksspiel zu nennen, ist schon eine schöne Irritation. Aber wenn dann noch im Titel die Angst ins Spiel kommt, so wird es einem doch ein bisschen mulmig. Wie gehört das zusammen? Oder sind es eigentlich nur zwei Gesichter eines ganz anderen Begriffs, der eben aus Glück und Angst entsteht? Schicksal vielleicht?
Ich glaube schon, dass die Begriffe in unserem Leben eine ganz enge Verbindung haben. Und man glaubt ja, wenn man Glück hätte, hielte man sich die Angst vom Hals durch glückliche Ereignisse. Aber das muss ja durchaus nicht so sein. Das glückliche Ereignis kann ja zu ganz neuen Ängsten führen, dass man die Person, die man jetzt mit viel Glück in Liebe errungen hat, nämlich verlieren könnte. Oder das oft darauf beschworene Beispiel vom Lottogewinner, der dann plötzlich nicht mehr weiß, was er mit dem Geld machen soll. Und die Anlage dessen, was er so lange entbehrt hat, die Anlage wird dann zu Bedrängnis, zu beängstigen Bedrängnis und eigentlich zu einer Form von Unglück. Die Begriffe sind verschränkt.
In Ihrem Hörspiel rennen alle nach dem Glück, genauer gesagt, alle gieren nach den richtigen Lottozahlen, die der Held Sebastian doch schon als Kind vorherzusagen wusste. Und um Sebastian die richtigen Zahlen, die richtigen 6 abzuluxen, ist nahezu jedes Mittel recht. Auf den ersten Blick, Herr Klein, ist das eigentlich ein veritabler Komödienstoff. Die Jagd nach dem Glück, das sich immer entzieht und am Ende liegen alle gescheitert am Boden. Nur unser Held Sebastian spaziert ungebrochen weiter davon.
Ja, es ist ein Stoff, über den ich viel lachen musste. Und mir war auch klar, das muss zumindest so eine Art von Happy End geben. Es muss gut ausgehen. Aber so als Ganzes, ich habe es jetzt ja auch schon mal hören dürfen, als Ganzes würde ich sagen, es ist melodramatisch. Also das Tragische oder Unglückselige mischt sich mit dem Grotesken und Komischen. Und man weiß eigentlich nie so recht, wie eine Szene, in welche Richtung in einer Szene dann der Zeiger ausschlägt, ins tragisch-unglückselige oder ins komisch-witzige.
Als ich Ihren Text zum ersten Mal gelesen habe, musste ich denken an Fortuna, die römische Glücksgöttin. Die erscheint bei Ihnen zwar in der denkbar profansten Form, nämlich als Lottofee, aber dennoch, Fortuna lenkt hier das Geschick. Fortuna, die im Allgemeinen als launisch und wankelmütig gilt. Ihr Füllhorn der Gunst wird nicht jedem zuteil und eigentlich sieht man auch nicht ein, warum es dem einen und dem anderen nicht zuteil wird. Fragwürdig ist also, ob sie überhaupt nach Prinzipien handelt. Wir alle rennen ihr hinterher, wir alle suchen nach Glück, nach Wohlstand, nach Schönheit. Wir alle rennen Fortuna entgegen und wollen doch nur der Zeitlichkeit entkommen. Eigentlich ein Stück auch über unsere Angst vor der Sterblichkeit.
Ja, ganz sicher so. Und ich glaube, wenn man es noch schafft, Fortuna zu personifizieren, sich also wirklich eine Frau darunter vorzustellen, dann ist man eigentlich schon sehr nahe an den Unsterblichen, also an den Göttern, um deren Gunst man sich bemüht. Aber vor deren Gunst man auch ein Stück weit Angst hat, denn Götter können neidisch sein und können einem das, was sie einem gewährt haben, dann entziehen. Und schlimmstenfalls ist das, was sie einem entziehen, dann sogar das Leben.
Im Hörspiel rollt und klappert es aller Orten. Die Kugeln, Lottokugeln, Schicksalskugeln sausen und donnern durchs Stück. Mhm. Der Regisseur Jochen Langner hat ein virtuoses Geräuschrepertoire ersonnen, um dieses Rad von Fortuna, die Lottozahlen und die Lottoziehung zu imaginieren. Und daneben rieselt der Sand. Der Sand rieselt durch die Uhr. In unserem Hörspiel ein hyperrealistischer, unheimlicher Sand, der auch unbarmherzig das Vergehen der Zeit verdeutlicht. Die Kugeln, der Sand, eigentlich zwei allegorische Klangvorstellungen, die das Stück strukturieren, pointieren, mitunter sogar ein bisschen stören. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie haben das Stück, die Inszenierung von Jochen Langner gehört. Wie geht es Ihnen mit der Umsetzung Ihres Textes in die Realität des Hörspiels in Ihrem Kopf? Hatte der Text ja auch schon einen eigenen Klang, vermute ich.
Ja, unbedingt. Es ist ja so, ich bin also eigentlich Prosaautor und in der Regel höre ich meinen Text immer von mir selber. Also es ist relativ selten, dass zum Beispiel ein Schauspieler einen Text von mir liest und dabei interpretiert. Und es ist für mich nicht ganz einfach, mich darauf einzuschwingen. Also ich kann mich noch erinnern, als Ulrich Noethen meinen Roman Lebedissi eingelesen hat für die Deutsche Grammophon. Ich habe sofort gemerkt, dass er das gut gemacht hat und dass er ein Konzept hatte und eine Idee. Trotzdem war ich nach 3-4 Minuten Anhören in Schweiß gebadet, einfach weil ich jeden Satz anders ausgesprochen hätte. Und das Tolle am Hörspiel ist natürlich, dadurch, dass es ganz andere Klangbereiche gibt, ist die Sprache ein bisschen entlastet. Wenn es eben dann irgendwo kullert oder rollt oder knirscht oder zischt, dann, man begreift in dem Augenblick auch als der Verantwortliche für die Sprache. Sprache ist viel, aber Sprache ist nicht alles. Und das tut der Sprache gut, wenn dieser hyperpoetische Druck von weiteren Umständen aufgehoben wird. Das ist auch die Gnade des Hörspiels, dann muss man sagen.
Sie haben es gerade selbst erwähnt, in erster Linie sind Sie Erzähler und Romancier. Lebedissi, der erwähnte Roman, war der erste Roman, der von Ihnen 1998 erschienen ist. Und seitdem gelten Sie eigentlich als eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, gar nicht mehr wegzudenken. Ich nenne noch ein paar Titel: Barbarossa, Die Sonne scheint uns, Roman unserer Kindheit. Nur ein paar Titel in diesem Jahr ganz frisch herausgekommen. Der Roman Miacro, den die Kritiker schlicht meisterhaft nennen. Sie haben viele Auszeichnungen erhalten für ihre Arbeit, unter anderem den Brüder-Grimm-Preis, den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Preis der Leipziger Buchmesse, und in diesem Jahr kam dann noch das renommierte Arno-Schmidt-Stipendium dazu. Bloß keine Angst ist Ihr erstes Hörspiel. Wie groß war denn der Sprung von der Prosa in die Radiokunst?
Eigentlich nicht groß. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich eigentlich noch ein Kind des Radios bin. Das heißt, das Medium ist mir emotional vertraut. Also als ich klein war, wir hatten relativ spät einen Fernseher, lief bei uns in der Küche immer das Radio.
Erinnern Sie sich daran, was das für Hörspiele waren, die Sie gehört haben damals als Kind?
Also ich kann mich an spannungsorientierte Kriminalhörspiele erinnern. Ich kann mich auch an Kinderhörspiele erinnern, wo zum Beispiel Klaus Hafenstein mit verstellter Stimme verschiedene Figuren gesprochen hat. Und wie soll man sagen, es war ein offenes, auch leutselig und redseliges Medium, denn wir redeten auch drüber. Also was da eben im Radio erklang, wurde auch sofort kommentiert. Und das war beim Fernsehen dann nicht mehr so. Das Fernsehen hat die Familie doch stärker in das Stumme oder Stumpfe Glotzen gezogen. Das Radio hat zur Kommunikation angeregt. Und die Figürlichkeit war auch eine offenere, einfach weil man nur das innere Bild gesehen hat. Und so gesehen habe ich mich eigentlich gleich zu Hause gefühlt im Hörspiel. Das ist natürlich ein bisschen trügerisch, das weiß ich schon. Aber es ist dann auch einfach so wie so eine Hörheimat. Und es tut dem Text gut. Der Text wird lockerer, wird weicher und bekommt wieder was Spielerisches, was ja sehr schön ist bei Texten.
Im Lauf der Arbeit haben Sie mir geschrieben, es ging schneller, als ich dachte. Das fürs Ohrschreiben hat mich einfach mitgerissen und mir Satz für Satz eine Höllenfreude gemacht. Lassen Sie uns an dieser Höllenfreude teilnehmen. Was genau war so inspirierend an dieser Arbeit fürs Ohr? Vielleicht auch das dialogische Schreiben?
Ja, ganz sicher. Also ich bin so in der Prosa, die ich schreibe, mit Dialogen sehr vorsichtig. Ich habe sogar lange Zeit überhaupt keine Dialoge geschrieben. Und schreckte und schreckt eigentlich immer noch vor einem sehr naturalistischen Dialog zurück, der versucht, das Gerede, das aktuelle Gerede irgendwie abzuholen. Das hat die fatale Folge, dass der Text natürlich mit dem Gerede altert. Jetzt konnte ich ein Stück weit die Verantwortung abgeben. Ich wusste ja, es kommt noch eine Interpretationsphase, eine Deutungsphase. Also das, was der Regisseur mit den Schauspielern macht. Und dieses Gefühl, naja, macht mal, guckt mal, was ihr damit anfangen könnt, das hat die Sache erleichtert. Und es hat sich auch gelohnt. Ja, also ich fand es jetzt ich habe es erst einmal gehört, aber ich fand ganz erstaunlich, wie die Schauspieler die Figuren interpretieren. Und das macht dann eine ganz besondere Freude.
Wenn man Ihre Romane liest, so bemerkt man recht schnell, dass es durchaus so etwas gibt wie den typischen Georg Klein-Sound oder auch die Liebe zu vertrackten Konstellationen, die nah an der Wirklichkeit sind, aber nie wirklich realistisch sind. Sie haben es gerade auch eben erwähnt, dass Sie eine gewisse Reserve haben gegen das Gerede, das man so gemeinhin für authentisch hält. Die Freunde des Authentischen, die Anhänger des realistischen Romans kommen bei Ihnen nicht auf die Kosten. Woher kommt aber bei Ihnen diese Liebe zum Verspielten, zum Fantastischen auch? Kommt uns der Realismus nicht bei?
Ja, es ist so, es gibt ja immer mehrere Realismen. Also es gibt Realismuskonzepte. Und nur die Realismuskonzepte, die uns besonders nahe sind, erkennen wir nicht. Also wir denken dann, das wäre authentische Wirklichkeit. Es ist aber, wenn man genau hinhört und ein bisschen darüber nachdenkt, ist es ein erkennbarer Realismus. Zum Beispiel der Realismus früher der großen Nachrichtenmagazine. Der Spiegelrealismus, so wie der Spiegel schrieb über die Welt, war ein Realismuskonzept. Oder heute der Realismus der beliebtesten Fernsehformate. Wenn man das erstmal weiß, dann überlegt man, kann man das in irgendeine Richtung transzendieren? Also kann man mit dem, was scheinbare authentische Wirklichkeit und ihre Darstellung ist, kann man da ein Stück weit damit spielen. Und wenn man sich nicht wahnsinnig weit davon entfernt, also wenn man nicht wirklich nur noch experimentelles Sprachspiel macht, dann ergibt sich auch ein fruchtbares Verhältnis zu bestehenden Realismuskonzepten, zum Beispiel dem Realismuskonzept des Mainstream-Kriminalromans, wo der taffe Held dem Pfad der Aufklärung folgt. Wenn man es kennt und respektiert, dann kommt der Punkt, wo man damit spielen kann.
Diese Lust am durchaus auch Trivialen ist etwas, das Ihnen eigentlich von vielen Kritikern auch immer bestätigt wird, dass man das ihrem Werk auch anmerkt, was andere Schund nennen, Agentenromane, Horrorgeschichten, Science-Fiction, Detektivgeschichten. Das scheint sie neugierig zu machen, weil vielleicht noch im trivialsten Erzählmuster erkennbar ist die Einladung an den Leser, die Zugewandtheit, das Verlockende. Kurzum, ich vermute, manche Schreibweisen der Gegenwart müssten ihnen ein Graus sein, weil sie zu hermetisch, zu elitär, ja eigentlich mit dem Rücken zum Leser geschrieben scheinen.
Ja, genau so ist es. Und diese Enge, dieses Abstandnehmen von allem, was gängig oder angenehm oder anschmiegsam ist, führt dann oft auch zu einer gewissen Herzenskälte. Ich finde, man darf ruhig aufmachen zum trivialen Bereich. Das heißt nicht, dass man sich unterwerfen muss. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber zu sagen, ich mache das jetzt so, dass mich wirklich nur meinesgleichen versteht, also der nach meiner Fasson geschorene Intellektuelle, das ist eigentlich unfruchtbar.
Auch in unserem Hörspiel gibt es das ja vordergründig, eine scheinbar einfache, fast triviale Komödienstruktur. Mhm. Aber die Rechnung geht eben nicht glatt auf. Sie spielen gewissermaßen mit den Erwartungen an die Konvention einer Gattung, um sie dann elegant zu unterlaufen. Wie wollen wir das nennen, Georg Klein? Eine unheimliche Komödie? Eine verwilderte Komödie?
Verwilderte Komödie finde ich sehr schön.
Vielleicht ahnen Sie, wer mir das Stichwort zur verwilderten Komödie geliefert hat.
Das könnte Brentano gewesen sein.
Genau, Brentano, der Ihnen auch das Motto geliefert hat zu Ihrem neuen Roman Miacro. Ein sehr, sehr schönes Motto, das man einfach mal vorstellen muss. Aber der Mensch ist so enge in sich selbst gefangen, dass er sich meistens selbst verzehrt, wo er die Welt verzehren sollte. Eigentlich ein abgründiger Satz, der auch über unserem Hörspiel stehen könnte.
Unbedingt. Also der Held Sebastian, auf den trifft das genau zu. Und er kämpft ja auch. Er kämpft auf seine Art schon als Kind und dann als Erwachsener um ein stimmiges Verhältnis zur Welt, das ihn ein Stück weit aus dieser Kapsel des eigenen Denkens und Fühlens auch erlöst. Und er kommt erstaunlich weit damit. Auch wenn er Klischee, dafür einen Therapeuten in Anspruch nehmen muss. Es ist allerdings dann auch wieder ein sehr besonderer Therapeut.
Während der Arbeit an Ihrem Stück haben wir mitunter E-Mails ausgetauscht und unter anderem auch über die Frage, wie weit eigentlich darf man Dinge auflösen, wie viel Geheimnis darf ein Stück bewahren. Ich darf verraten an dieser Stelle, dass ich mich durchaus für das Geheimnis stark gemacht habe, für die Irritation, für das nicht restlos Aufgelöste. Und darauf haben Sie temperamentvoll reagiert. Ich zitiere mal aus dem, was Sie geschrieben haben. Herzerfrischend, dass Sie sich für das Geheimnis stark machen und die Pointe als Killer der poetischen Erfahrung markieren. Tausend und einmal habe ich als Reaktion auf meine Prosa ziemlich genau das Gegenteil gehört.
Ja, ich hatte am Anfang schon große Probleme mit meiner Prosa zu landen. Und ein Teil der Probleme kam ganz sicher daher, dass ich bestimmte Aufklärungsmuster oder zu Ende für Muster nicht erfüllt habe. Das war oft ganz paradox. Also als ich nach einem Verlag suchte, sagte mir mehr als ein Lektor, also mir persönlich gefällt das ja, was Sie machen. Das ist wirklich das, was ich auch gut finde. Aber mein Verleger oder das Publikum, also es wurde praktisch, was so eigene Ängstlichkeit war, wurde dann auf das Lesepublikum verschoben. Inzwischen mache ich die Erfahrung, die Literaturliebhaber oder Literaturfreunde sind gar nicht so ängstlich, wie man ihnen gerne unterstellt.
Nun ist das Hörspiel eine Gattung, die stattfindet in einem Massenmedium. Das heißt, Sie treten mit Ihrem Stück in einen direkten, unmittelbaren Dialog mit vielen Hörern, während die Lektüre eines Buches doch eher ein stiller Akt ist. Haben Sie beim Schreiben des Hörspiels an den Hörer gedacht? Denken Sie auch sonst an Ihr Publikum?
Unbedingt. Also unbedingt. Ich brauche die Vorstellung des anderen brauche ich wirklich ganz stark. Ich beziehe da große Energie draus. Und also wenn ich mir vorstelle, ich würde mit der Titanic untergehen und könnte mich auf eine einsame Insel retten und wüsste aber ziemlich sicher, da kommt in den nächsten 80 Jahren niemand vorbei, mir würde jede Lust am Schreiben vergehen, wenn ich nicht wüsste, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass ein anderes kreatives System dann den Text einspeist und was draus macht. Ich meine, das Tolle am Hörspiel ist natürlich, dass das schon vor den Hörern passiert. Ja? Also dass das Team, das dann die Hörfassung erarbeitet, das ist schon die erste Spiegelung in einem anderen kreativen System.
Und dann kommt es zu weiteren unendlichen Spiegelungen im Publikum.
Im Idealfall geht es sogar über das, was landläufige Zeit ist, hinaus. Und man darf zwar nicht von der Ewigkeit, aber doch von einer gewissen Nachhaltigkeit träumen.
Ich komme noch mal auf den aktuellen Roman auf Miyako zurück. Auch wieder so ein typisches Georg-Klein-Szenario, eine verstörende Fantasie, die eine Bürowelt sanft verfremdet zu einer schauerlichen, ganz grausigen Dystopie, eine Wirklichkeit, die so ganz eben einen Schritt neben unserer Wirklichkeit situiert ist. Wir haben schon erwähnt, dass Clemens Brentano das Motto für diesen Roman gestiftet hat und dass Sie, Georg Klein, bei Clemens Brentano ein Motto entdecken können fürs eigene Schreiben, das scheint mir nicht zufällig, wenn ich denke an die Lust der Romantiker am Spiel mit der Illusion und vor allem am Spiel mit der Desillusionierung, wenn ich denke an deren Lust, an der unendlichen Potenzierung der Wirklichkeit, die Virtuosität, Rätselhaftigkeit und Zerrissenheit vieler Werke der Romantik, all das sind Muster, die ich auch in Ihrem Schreiben finde. Eigentlich setzen Sie das romantische Projekt fort.
Ja, aber ich glaube, ich habe es zuerst lesend fortgesetzt. Das heißt, ich habe romantische Literatur als Kind und als Jugendlicher gelesen, ohne zu begreifen, dass das ein wichtiger Epochenbereich in der deutschen Literatur ist. Aber ich wusste irgendwie, das ist meins. Und die Vertrautheit hat dann auch die genauere Kenntnis und die Einordnung in eine Epoche überstanden. Ist für mich eigentlich immer noch das Entscheidende. Also zum Beispiel von Brentano, der Roman Gottwie, wo ich das Zitat entliehen habe, ist total schwierig zu lesen. Und ich habe in der Rückschau, ich habe ihn dann nochmal gelesen, ich konnte kaum fassen, dass ich damals bereit war, mich durch diesen Schmöker zu quälen. So elendschwierig ist das. Andererseits, auf jeder Seite finden sich 3, 4 so herrliche Sätze, dass man sich sofort einen Roman imaginieren kann, dem man dann diesen Satz als Motto voranstellen könnte.
Bei Heinrich Heine habe ich einen interessanten Satz über Clemens Brentano gelesen, nämlich: Die Muse, die uns aus den Poesien des Herrn Clemens Brentano so wahnsinnig entgegenlacht, zerreißt die glattesten Atlasschleppen und die glänzendsten Goldtressen, und ihre zerstörungssüchtige Liebenswürdigkeit und ihre jauchzend blühende Tollheit erfüllt unsere Seele mit unheimlichem Entzücken und lüsterner Angst. Ich musste, offen gestanden, Georg Klein, wieder ans Hörspiel denken, bloß keine Angst, unheimliches Entzücken, lüsterne Angst. Eigentlich keine schlechten Vokabeln, um die Jagd nach dem Glück in Ihrem Stück auf den Begriff zu bringen.
Also das muss ich mich erstmal über Heine wundern. Heine ist ja ein begnadetes Lästermaul, und es gibt wenige, über die er nicht etwas sagenhaft treffend Niederträchtiges gesagt hat. Und ich kann kaum glauben, dass er so enthusiastisch und charmant über Brentano geurteilt hat. Vielleicht liegt der Zusammenhang wirklich in so einer erotischen Überschneidung, dass er gesagt hat, die Lüsternheit, die in diesen Texten anklingt, ist vielleicht nicht ganz die meine, aber ich will es akzeptieren, weil es halt auch so schön zweideutig, raffiniert, lüstern ist. Hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, wie die Sprecherinnen diesen Aspekt der Frivolität, Zweideutigkeit im Hörspiel interpretiert haben.
Ja, man könnte den Eindruck gewinnen, die Frauen sind in diesem Stück die stärkeren Charaktere letztlich.
Auch die erfindungsreicheren und diejenigen, die die Sache in die Hand nehmen. Auf manchmal nicht ganz korrekte Art und Weise, aber die bereit sind, nicht einfach nur 5 gerade sein zu lassen, sondern irgendwie an was ranzukommen, das ihnen das Schicksal oder Fortuna erstmal vorenthalten will.
Es gibt einen schönen Satz des britischen Dramatikers Mark Ravenhill, der mal die Situation des Radioautors beschrieben hat mit den Worten: Es sei so, als würde man im Hörspiel ins Dunkle flüstern. Eigentlich ein schönes Bild. Gefällt es Ihnen?
Ja, das ist natürlich ganz großartig. Vor allem, weil das Dunkle eben kein leerer Raum ist. Das ist ja nicht irgendwie das dunkle Weltall, sondern das Dunkle ist ein Ort der Intimität. Also das Dunkle ist von einem, früher hätte man gesagt, von einem eigenen Äther erfüllt. Und das passt ja auch, also auch zur Vorstellung, wie man sich früher die Übertragung gedacht hat, dass da ein Medium zwischen den Menschen, das so ein Äther erfasst wird und auf seine eigene Art den Transport bewältigt. Und dass das Medium, das den Transport bewältigt, ist dann selbst beseelt und hat selbst eine Seele. Gefällt mir sehr gut.
Nun war bloß keine Angst ein Glücksspiel Ihr erster Versuch im Hörspiel. Hat Sie dieser Versuch jetzt ermutigen, verlocken können, weitere Schritte zu gehen?
Ich könnte jetzt jeden Monat, das ist ein bisschen übertrieben, aber es macht natürlich schon Spaß. Umgangssprachlich hätte man in meiner Jugend gesagt, man fühlt sich irgendwie angefixt von dieser Situation, der Projektion auf diejenigen, die das dann in die Hand nehmen und dem nochmal den letzten besonderen Dreh geben. Das ist schon sehr reizvoll.
Georg Klein, wir freuen uns auf weitere Hörspiele von Ihnen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen.